HR3. Der Gast des Tages. Horst Lichter, Fernsehkoch und Frohnatur mit Zwirbelbart.
Er wird am 15. Januar 1962 in Rommerskirchen geboren. Schon mit 14 lässt er sich in Köln zum Koch ausbilden. Es hält ihn aber nicht lange in dem Beruf. Schon bald heuert er in einer Fabrik für Braunkohlebriketts und später auf einem Schrottplatz an. Nach 2 Hirnschlägen ändert er sein Leben radikal. Mittlerweile ist er in dritter Ehe verheiratet und hat 3 Kinder. Seine Karriere als Fernsehkoch beginnt er beim WDR. Bekannt wird er durch Auftritte in Kerners Kochshow, der Küchenschlacht und Lafer Lichter Lecker. Das Restaurant des überzeugten Schnurrbartträgers und leidenschaftlichen Sammlers heißt Oldie Theke und ist auf 1 Jahr im Voraus ausgebucht. Dort finden sich zwischen alten Motorrädern und viel Trödel auch rund 2000 Kaffeekannen. Der Verfechter von Butter und Sahne sagt: Mit Margarine bekommst du keine Soße lecker.
Ja, und darum heißt dein neues Bühnenprogramm hier auch ganz passend: Kann denn Butter Sünde sein? Guten Morgen und hallo, Horst Lichter. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Ja, hallo, Bärbel Schäfer. Ich freue mich noch mehr, weil letztes Mal haben wir uns ja gesehen bei Lafer Lichter lecker, aber da warst du ja auf der falschen Seite, bei meinem Freund Johann. Ich war ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Wirklich.
Ich auch. Im Laufe der Sendung hatte ich auch das Gefühl, ich bewege mich von Johann immer weiter rüber auf deine Seite. Gut, dass du mich beschützt hast vor diesem strengen Koch.
Sehr gerne, aber wir beide kennen Johann ja sehr gut. Er ist wirklich mein Freund und mein Lehrmeister im Geheimen. Aber er kann nicht über seinen Schatten hinaus. Und manchmal muss man ihn zwingen, dass er lacht und Spaß hat.
Ja, gut, aber wer als Kind schon Koch werden wollte, ja, hat am Ende Johann Lafer verdient.
Dankeschön.
Hast du denn für deine Eltern schon gekocht? Du bist doch so ein Kochfreak durch und durch.
Ja, sagen wir so, ein Kochfreak, ja, aber für mich war ja immer einen anderen Grund zu kochen, und zwar die Menschen an den Tisch zu bringen. Und ich fand es unfassbar schön, dass meine Eltern mit meinem Bruder und mir am Tisch saßen, erzählt haben, gelacht haben. Und da war Essen immer nur Mittel zum Zweck. Was ich gemacht habe, schon als kleines Kind morgens früh aufgestanden, habe einen Frühstückstisch gedeckt, habe aus der Wurst kleine Tierchen geschnitten, habe Brot in kleine Eckchen gestapelt. Es sah wunderschön aus, fand ich. Vater meinte nur, ob wir noch irgendwas haben, was man auch normal essen könnte. Aber es war auf jeden Fall Gesprächsstoff.
Also hättest du ja eigentlich jetzt in einem China-Restaurant arbeiten müssen. Dort schnitzen die doch aus Gurken und Wurzeln auch immer so wunderbare Tierchen.
Was mir ein Rätsel ist, was die da machen. Ich habe damals nur klein geschnibbelt und habe das Weihnachtsplätzchenbesteck ausgepackt, um Herzchen rauszuknacken.
Und außer diesen Wurstgesichtern, die du geschnitzt hast, gab es denn sonst noch ein Lieblingsgericht als Kind, was du, wenn du deine Augen schließt und an Kindheit denkst, wo du einfach weißt, das ist Mama und das ist zu Hause?
Ja, Weihnachten. Eine herrliche Kaninchenbraten mit dunkelbrauner Bratensoße, Knödel selbst gemacht, Rotkohl dabei und danach der herrliche Vanillepudding mit der dicken Haut obendrauf. Das ist der einzige Pudding, der mit Deckel von Mama selber gemacht wird.
Da, wo du den Löffel so richtig durch die Haut noch durchstecken musst.
Ja, aber ich habe es eben auf Seite gelegt.
So, und da ist deine Lust an dieser bodenständigen Küche auch gewachsen, in deinem Elternhaus, vielleicht auch von deiner Großmutter.
Da ist im Prinzip nur der Grundstein gelegt worden, dass ich Menschen um mich haben möchte. Und da war mir der Beruf Koch eigentlich der logischste.
Was bleibt, wenn du an dein Elternhaus denkst, aus diesem Küchenalltag? Du sagst auf der einen Seite Menschen um einen Tisch herum versammeln. Aber wie hast du deine Mutter in der Küche erlebt? Ich nehme mal an, dass deine Mutter eher diejenige war, die gekocht hat.
Ja, es war damals absolut unüblich und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendeiner der Männer bei uns in der ganzen Gegend freiwillig gekocht hätte, zum Beispiel aus Spaß. Nee, Mama habe ich erlebt in der Küche wie eine Hausfrau. Also für mich ist dieses Bild so geprägt, dass ich sage, die hat den Garten, alles, was aus dem Garten kam, selber eingekocht, vorbereitet. Wir hatten im Keller Einkochgläser ohne Ende voll stehen. Papa hatte Kaninchen gezüchtet, Gemüse gezüchtet, Obst gezüchtet und Mama hat so gekocht, ja, wie vor 100 Jahren, wo man einfach sagt, riesige Töpfe, ein Eintopf vorgekocht und wie lecker war der am zweiten oder dritten Tag. Eine Reissuppe gemacht, wo man sagte, Mensch, das ist aber schon orientalisch. Aber da war natürlich ordentlich was vom Ferkelchen drin. Küche war immer der Mittelpunkt des Lebens. Da haben wir uns getroffen, da haben wir gesessen, da haben wir erzählt. Es roch immer lecker. Also das war einfach der Ort, wo man sagt, hier fühle ich mich wohl.
Und deine Mutter hat eben niemals dann gesagt, Finger weg vom Herd oder spiel doch eher draußen, wenn du ein Junge warst, der gerne mit ihr auch in der Küche warst.
Nee, ich saß eher auf der Spüle als kleiner Kerl und dann habe ich mitgerührt und mitgemacht. Und ja gut, als die Pubertät kam, da gab es für mich ein paar Sachen, die waren etwas wichtiger. Ja, aber die kann ich jetzt nicht so sagen, weil A, bist du ein Mädchen und das ist im Radio. Ne? Also da waren die Mopeds schon ganz schön weit vorne mit.
Hör mal, wenn man in Rommerskirchen groß wird, ja, ist, glaube ich, die Wünsche der Jungs da auch nicht anders als in Bremen.
Könnte sein, könnte sein.
Könnte ja, sein. Könnte sein. Was können wir, wenn wir heute auf unsere Küchen schauen, von der Generation deiner Mütter und Großmütter noch lernen?
Dass man mal wieder isst, ohne schlechtes Gewissen. Man muss sich ja nicht von allem direkt ernähren. Weißt du, ich war jetzt die Tage in einer schönen Eisdiele und da habe ich mir so einen richtig tollen Eisbecher geholt. Und dann saß ich damit und da gingen Gäste an mir vorbei und sagten, tja, Herr Lichter, Sie können sich das ja erlauben, ne? Bei Ihnen ist es ja nicht schlimm, wenn Sie dicker werden. Hallo, ich esse ja nicht jeden Tag so einen Eisbecher oder morgens, mittags, abends. Aber so einmal im Monat oder alle zwei Wochen, der macht mich nicht dicker, aber der macht mich glücklicher.
Und ich habe gedacht, die kommen vorbei und sagen, hallo Herr Lichter, da hängt was in Ihrem Bart.
Nee, der steht ja nach oben. Das geht ja nicht.
Ne, das muss ich ja sagen. Ich sitze hier gegenüber und ich sehe diesen geschnurbelten Zwirbelbart und der erinnert mich ja immer an diese Gewichtheber vom Jahrmarkt.
Genau deswegen habe ich den.
Nee.
Ja, das ist wirklich was.
Nee, komm.
Ja, genau deswegen. Du bist die Erste, die das jetzt wirklich mal so sagt, wie es ist. Ich habe mit 18, 19 Jahren Bodybuilding wie verrückt gemacht. Ich wollte mal so aussehen wie Arnold Schwarzenegger, nur kleiner. Und hatte ein optisches Idol. Und das waren wirklich die Gewichtheber vom Jahrmarkt in diesem Geringelten mit den Eisenkugeln. Und die hatten also einen Schnäuzer.
Ja, weißt du, warum ich daran denke? Weil mein Sohn immer Pippi Langstrumpf-DVDs schaut. Und genau da gibt es diesen Gewichtheber in diesem Zelt.
Ja, und man erkennt noch, wenn ich eine Badehose anhabe, also wenn ich weit genug wegstehe, dass da mal Muskeln gewesen sein könnten mit dem Schnurrbart.
Dass selbst ein schmalbrüstiger, beinahe Muskelmann wie du, lieber Horst Licht, da einmal berufliche Zweifel hatte. Das musst du mir gleich erzählen. Mein Gast des Tages rührt in den Fernsehkochtöpfen vieler, vieler Mattscheiben. Am liebsten neben Johann Lafer in der Sendung Lafer, Lichter, lecker. Und Horst Lichter ist heute mein Gast und er berührt aber auch unsere Herzen. Denn du, Horst, hattest im Alter, das wissen glaube ich viele nicht, von 12 Jahren einen schweren Unfall und hast wochenlang im Gipsbett gelegen. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, ich war nie so der wahnsinnige sportliche Typ. Ja. Und bei uns in der Schulklasse, da waren alle Jungs, die waren so was von sportlich und Trampolinspringen war bei uns tatsächlich im Sportunterricht nicht verpönt. Und alle Jungs konnten einen Salto, nur ich nicht. Und dann kam der Tag, an dem ich mir vorgenommen habe, Horsti, heute machst du eine Salto. Weil es gab ein Mädchen, das ich verliebt war und der wollte ich zeigen, dass ich
natürlich ein Mädchen, für das du diesen Sprung gewagt hast.
Sicher, so. Und jetzt musst du dir das versuchen, bildlich vorzustellen und alle Hörer auch. Ich nehme Anlauf, springe hoch, springe hoch, springe hoch und denke, jetzt ist der Moment da, Horst, jetzt machst du den Salto. Drehe mich in der Luft, ziele mit dem Kopf nach unten und freue mich dermaßen, dass ich diese halbe Drehung schon bekommen habe, dass ich darüber vergesse, dass der Luftraum endlich ist. Und schlage im nächsten Moment neben dem Trampolin auf.
Aua!
Ja, das war fies. Ich wurde dann wach, als mein Klassenlehrer auf meinem Brustbein saß und mich wiederbelebte. Und danach lag ich ein Dreivierteljahr im Krankenhaus mit gebrochenem Brustwirbel in einem Gipsbett.
Was macht das mit einem Teenager in dem Alter?
Es ist grausam, vor allen Dingen, wenn man irgendwann mal bemerkt, dass man nicht aufstehen darf, um zur Toilette zu gehen.
Hat dich denn das Mädchen, für das du diesen Sprung gewagt hast, wenigstens ein einziges Mal im Krankenhaus besucht? Wusste sie von diesem Mut?
Nein, aber ich habe sie vor 3 Jahren wieder getroffen auf einem Klassentreffen und du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin, dass es nicht geklappt hat. Also nichts für gut, deswegen werde ich auch keinen Namen sagen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so mutieren kann. Naja, aber im Krankenhaus, das war schon auch eine sehr witzige Zeit, trotz alledem. Ja, wenn man in der pubertären Phase steckt und irgendwann bemerkt, dass einem die Krankenschwester zum Pipi machen ein kleines Fläschchen bringt, dass das aber nicht mehr so funktioniert, weil man kann die nicht aufrecht drüber stülpen, wenn ein Mädel neben dir steht. Das ging nicht. Also da waren schon sehr viele Dinge, die dann mich sehr geprägt haben fürs Leben.
Ja, aber du erzählst es jetzt unterhaltsam, aber ein Dreivierteljahr muss man ja auch durchhalten, da muss man ja auch Geduld haben und man erlebt ja natürlich auch, wie sich Freunde dann vielleicht weiterentwickeln und man ist zu dieser Passivität letztendlich gezwungen, das ist ja auch schrecklich.
Also zwei Dinge waren schlimm. Man hat irgendwann ein Zeitgefühl verloren. Außerdem bemerkte ich dann irgendwann wieder mal, was dann zum Schluss irgendwann wieder witzig war. Man machte mir dreimal ein neues Gipsbett, was nicht an hygienischen Gründen lag, sondern weil ich
das
irgendwie...
Hast du durchgelegen?
Nee, ich wurde mehr. Mama und Papa haben mir alles gebracht zu essen, was ich gerne haben wollte. Von so einem Riemchenapfel, Hähnchen, Süßigkeiten ohne Ende. Und als ich da rauskam... Ui, war ich viel Horst geworden. Ich glaube, ich habe sogar den Stringtanger erfunden. Als ich die Unterhose anziehen musste, die mir vorher passte,
oh
war die
Gott.
Weg.
Flipp. Erzähl mir deine Entscheidung, dann doch Koch zu werden. Relativ ja. früh bist du von der Schule weg. Warum?
Ja, die Schule war einfach zu Ende. Das heißt, 9 Jahre Hauptschule, das war damals ziemlich normal. Bei uns in der Ecke, da kannte man jetzt auch nicht unbedingt viele, die jetzt ein 10. Schuljahr noch machten. Und ich bin halt mit 6 damals zackig in die Schule rein, die 9 Jahre gemacht. Gott sei es gesegnet, nicht sitzen geblieben. Hab auch keinen Abgang, sondern ein vernünftiges Zeugnis bekommen. Und dann war
und
für mich klar.
Und du wolltest Koch werden? Es
ja,
gab keine Alternative?
Ja, nein. Bei uns in der Klasse war aber auch generell so, dass jeder wusste schon 1-2 Jahre, bevor die Schule vorbei war, was er werden möchte.
Das gibt's doch heute erschreckt. Gar nicht. Da musst du erstmal 3 Jahre nach Goa reisen oder wer weiß was machen, um rauszufinden, was du willst.
Also Bärbel, ohne Quatsch, das erschüttert mich. Ich habe letztens noch mit einem jungen Mann gesprochen, der war 23 Jahre und ich habe ihn gefragt, was er denn beruflich macht. Und er meinte, er wäre noch in der Entscheidungsphase, in welche Richtung er in seinem Leben mal gehen möchte. Hallo, da werde ich krank.
Aber du hast doch auch eine Krise bekommen und hast dann gezweifelt an diesem Beruf, den du so früh ergriffen hast.
Ja, aber da hatte ich auch schon sehr, sehr viel hinter mir. Ich wusste auf einmal, das geht nicht, aber ich war dann nicht jemand, der gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Australien in Findungsphase, sondern ich habe einfach gearbeitet. Und während diesem Arbeiten kam mir dann einfach der Gedanke, okay, ich weiß, was ich möchte in meinem Leben. War dann die fast 9 Jahre...
Was hast du denn gefunden in deiner Lehre oder was hast du gesehen, was dir nicht gefallen hat, dass du vielleicht auch angefangen hast, an dieser Branche ein bisschen zu zweifeln?
Ja, in der Lehrphase war es noch genau, wie ich wollte. Einen fantastischen Chef, der gerne gekocht hat, der ein Entertainer bei seinen Gästen war und ein wirklich toller Chef, ein Vaterersatz in der Freizeit und ein Patriarch in der Küche. So, und dann war ich ja danach in verschiedenen Lokalen, auch in Köln und bin so ein bisschen gereist und da habe ich die Lust an diesem Beruf verloren. Ich habe es damals sehr hart gesehen. Ich habe damals gesagt, da stehe ich heute noch zu, entweder bleibe ich Koch oder Mensch. Weil der Ton, der in der Küche herrschte, das, wie man da arbeitete, es gab keine vernünftige Kollegialität, das funktionierte
alles
nicht.
Aber der Druck ist auch so enorm hoch. Wir hatten vor einiger Zeit den Tatort-Schauspieler und auch Koch, den Gregor Weber, bei uns zu Gast. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kochen ist Krieg. Ist denn der Ton in der Küche so hart?
Er war so hart. Heutzutage, ich bin jetzt in sehr vielen Küchen unterwegs, auch bei meinen Kollegen, klar herrscht da ein Regime. Das ist wie auf einem Schiff. Man kann während der Fahrt nicht anfangen zu diskutieren, ob wir jetzt beim Sturm die Segel runterholen oder stehen lassen, sondern das entscheidet nur einer, der Kapitän oder der Küchenchef in dem Moment.
Und die anderen müssen dann auch folgen, da kannst du nicht diskutieren.
Ja, das ist wie beim Rudern auf der Galeere. Wenn einer sagt, ach nee, jetzt mal links rum, das geht nicht, da geht das Ding nicht vorwärts.
Okay, verstehe. Horst Lichter, Captain. Ja, du bist ein Dorfkind in der Nähe und das muss man echt mal sagen, unüberhörbar hier von Köln aufgewachsen. Und was es für dich und in deinem Leben alles sonst noch gab, gleich mehr davon. Dein Kochkollege Ralf Zacherl sagt über dich, Horst, der, also du, genießt wie kein anderer, den ich kenne. Vielleicht liegt das auch daran, dass du mit 25 und 27 Jahren schon 2 schwere Hirnschläge hattest. Damals warst du dem Tod sehr nah. Wie existenziell war für dich diese Erfahrung?
Ich habe sehr, sehr viel darüber erst richtig erfahren, nachdem wir das Buch damals gemacht haben mit dem Markus Lanz, weil da wurde alles für mich nochmal aufgearbeitet, wo ich dann die Ärzte getroffen habe, wo wir in der Uniklinik waren. Und ganz klar war, die hatten mich eigentlich schon aufgegeben. Das Ding war eigentlich schon durch. Ich selber habe das für mich gar nicht so wahrgenommen, weil ich bin auch viel zu positiv. Ich habe immer gesagt, du, wenn du krank wirst, wirst du wieder gesund. Das geht schon, das ist wie ein Schnupfen, aber das war nicht ganz wie ein Schnupfen. Aber all diese Dinge haben mir gezeigt, es gibt so viele Sachen, die unglaublich wichtig sind. Und guck mal, Bärbel, wenn du draußen jetzt rumläufst, alle Leute laufen irgendwie rum und haben ein Gesicht aufstehen, als wenn nur am Rechnen wäre. Aber keiner von denen ist bereit, als Erster hinzugehen und zu sagen, ach, heute lächle ich sie mal alle an. So, wenn du ein bisschen von dem gibst, was du selber gerne hättest, wird man das wiederbekommen. Und für mich ist das zum Beispiel, jetzt mache ich einen Riesensprung, es gibt für mich nichts Schöneres auf der Welt, als auf der Bühne zu stehen, diese Menschen unten zu sehen, wie die lachen, wie die mir zuhören, wie die nachher zu mir kommen, wie die mich anfassen. Ich habe in einer Stadt etwas erlebt, was ich nicht für möglich hielt, wo mir kurz vorm Auftritt jemand sagte, du Horst, heute hast du einen Dolmetscher mit auf der Bühne. Ich sag, wofür, welche Sprache? Ja, in der Gebärdensprache. Und da war ich völlig fertig. Ich sag, Moment mal, wie können denn Menschen zu mir kommen, die mich nicht hören, die mich nur sehen? Und da draußen saßen 80 Gehörlose, und haben sich 2,5 Stunden mein Bühnenprogramm angeguckt. Und ich habe nachher mit denen dann noch kommuniziert, weil gar nicht so einfach für mich in dem Moment war. Und das hat mich so berührt, dass ich sage, wenn man das geben kann, wenn du Menschen etwas gibst, wo du merkst, es kommt was Positives zurück, wenn das jeder ein bisschen machen würde. Meine Fresse, was wäre das schön.
Mann, da ist aber noch Nachholbedarf hier in diesem Land, weil die meisten wünschen es sich ja tatsächlich. Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott, heißt dieses Buch über dich, was du auch eben zusammen mit Markus Lanz aufgeschrieben hast. Und natürlich, du hast es gerade erwähnt, seid ihr dort auch an Orte zurückgegangen, die für dich mit schmerzhaften Erinnerungen sicherlich verbunden sind. Wie ist es denn dazu gekommen, deine Lebensgeschichte aufzuschreiben?
Ach, eigentlich war das ein Versehen. Markus, ja, ist wirklich wahr.
Es wurde dann besser. Aber ja, das war Absicht.
Nee, es war wirklich ein Versehen. Markus Lanz war einer der allerersten Gäste bei Lafer, Lichter, Lecker. Ich glaube, in der 3. oder 4. Sendung.
Ja.
Und man hatte ihm aus Versehen eine falsche Biografie von mir gegeben. Du weißt ja, im Fernsehen bekommt der Moderator...
Gibt's viele, ja.
Ja, da bekommt man ja erstmal so eine kleine Kurzbio, wo man sagt, so, der hat dann und dann das gemacht, ist da zur Schule gegangen und Ende. So, und bei mir bekam er aus Versehen ein wunderbares Interview, was ich mit dem Herrn Kerner mal hatte, wo es um mein Leben ging. Und das war 10 Seiten stark. Und das hatte Markus Lanz gelesen. Ich wusste davon nichts. Dann macht er mit mir die Sendung. Er lernt mich hinter der Bühne kennen, während der Sendung kennen und kommt irgendwann an und sagt, du hör mal zu, Horst, es gibt einen großen Verlag. Der hatte mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit und kein Projekt. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, hätte ich ein Projekt und würde mir Zeit nehmen. Dann habe ich gesagt, Markus, du bist ein netter Kerl, du siehst so aus, wie der liebe Gott mich hätte machen sollen, das ist alles gut, aber mein Leben ist es nicht wert, aufgeschrieben zu werden und ich glaube auch nicht, dass es jemand lesen möchte oder kaufen würde. Dann hatten wir einen sehr schönen Termin, den Markus hinter meinem Rücken gemacht hat, mit dem Verlag. Das war sehr nett, das waren so nette Lück, dass ich irgendwann gesagt habe, ach ja, komm, dann schreiben wir eben. Ja, ist ja egal, dann habe ich zumindest was für Mama, was ich ihr geben kann und für meine Kinder. Ja, und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten, waren im Kloster zusammen eine Woche, wo ich am Anfang auch dachte, jetzt dreht er mir aber ab, was will ich denn im Kloster? Aber es war sehr schön. Ein Dreivierteljahr waren wir sehr, sehr eng zusammen. Und dann bekam ich das Manuskript zu lesen. Ich sollte dann durchgucken, ob da Fehler drin sind. Und habe am Anfang gedacht, das liest du nicht, das ist doch Quatsch. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu lesen. Das war morgens früh, habe meinen Schatz geweckt, habe ihr die Blätter gegeben, die ich gelesen hatte, und habe gesagt, les. Und ich habe 3 Stunden gelesen und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelacht und sehr viel geweint, weil ganz viele Sachen da wusste ich nicht. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben an Markus Lanz und an den Verlag mit den Worten, dieses Buch muss niemand kaufen, aber ich möchte, dass es alle lesen. Und danach war mir noch viel bewusster, dass man sein eigenes Leben leben muss, dass man Spaß haben muss, aber dass man den weitergeben muss. Ganz, ganz wichtig, da sind ganz viele Wörter, muss, ja, muss. Doch, das muss sein.
Wenn man dir so zuhört, Horst Lichter, muss man einfach sagen, der Tim Melzer hat doch recht. Horst ist wie ein alter Indianerhäuptling. Irgendwie weise. Gleich mehr mit dir. Lieber Horst, heute weiß man, du bist der Butterpapst. Und dir ist schon längst klar, Sushi ist auch keine Lösung. Aber wer hatte eigentlich die verrückte Idee, dich ins Fernsehen zu holen?
Das war wirklich eine ganz witzige Geschichte. Ich stehe bei mir im Lokal. An einem Ruhetag bin am Putzen, Machen, Tun und am Umräumen. Auf einmal klingelt Telefon. Hallo, hier ist Olaf Lübke am Telefon. Ich sag, hallo, Herr Lübke. Ja, Horst, wir kennen uns schon. Ich war ein paar Mal bei dir essen, aber mein Name wird dir nicht sagen. Du, ich arbeite beim WDR und ich habe da eine Idee für eine Kochsendung. Und da dachte ich, alles klar, einer meiner Kumpels, der mich richtig verarscht. Warum? Das war so weit weg für mich. Wie gesagt, meine Aussprache, dann meine Art zu kochen. Meine Küche mit einem Kohleofen. Also es war wirklich unglaublich. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, Olaf, weil ich dachte, echt, das ist ein Kumpel. Ich sag, pass auf, ich habe Dienstag frei. Da kommt der Dienstag mit einer Kamera vorbei, dann drehen wir schon mal eine Sendung. Ja, und dann sagt er, nee, Horst, das machen wir. Dienstag sind wir da. Ja, und ich bin Dienstag zufälligerweise zu Hause, weil ich das kurz danach auch schon aus dem Kopf gestrichen hatte. Ja, und Dienstag kommen auf einmal 2 oder 3 Autos vom WDR auf den Hof gefahren. Ich denke, hallo? Olaf steigt aus, sagt, hallo Horst, was machst du denn gleich? Was kochst du denn? Ich sag, Olaf, ich muss mal telefonieren.
Und ist kein Witz. Mund.
Ja, ich habe echt Mutter angerufen, ist kein Witz. Und habe gesagt, Mutter, du, was geht denn schnell? Was ist typisch reinlich? Sagt sie, ach, Birnenbohnen und Speck. Geht schnell, mach das ist lecker.
Ja, nee, und dann du hast echt deine Mama angerufen,
glaube ich. Ist kein Witz, ja, ist kein Witz. Ich habe echt da, ich hatte nichts im Kopf in dem Moment. Ja, und dann habe ich Birnenbohnen und Speck gemacht und habe eine Geschichte dazu erzählt. Ja, das wurde dann einfach meinem Sender gezeichnet. Da sagten die, oh mein Gott, probiert mal, aber wenn er nicht geht, dann waren wir da doch nicht. Ja,
und hat wie immer, dann ist es keiner gewesen. Aber das ist ja überhaupt nicht eingetreten, sondern eine große Erfolgswelle, eigene Kochsendung und mittlerweile auch eigene Talkshow. Ist denn Kochen vor der Kamera auch vergleichbar mit Kochen in der Küche?
Nein, nicht direkt. Weil ganz, ganz ehrlich, wenn wir wollten, also wenn jemand alleine im Fernsehen kocht, dann könnte der auch von mir aus Zement anrühren, was hübsch aussieht, würde irgendwas reinstecken, würde so tun. Weil die zwei wichtigsten Sinnesorgane kann man ja vom Fernsehen nicht haben. Man riecht es nicht und man schmeckt es nicht. Wenn wir zu mehreren Köchen da sind, ist natürlich ein Ehrgeiz da, um den anderen zu beeindrucken. Und die sind dann leider Gottes auch ehrlich. Ja, ja, die sind dann auch ehrlich. Die sagen dann, Horst, also das geht nicht. Ne? Was ich nicht kann, ist das, was die Sterne-Kollegen können, deswegen haben sie die. Ich kann nicht hingehen und filigran aus irgendeinem Schnitzel in Schwanform, das kann ich nicht. Und ich kann auch mich nicht hinreißen lassen, mit einer Spritze die Soße anzutupfen, da muss schon ein bisschen schwimmen, dann mag ich das halt. Da stehe ich zu.
Okay, also reden wir über Butter und Sahne beim Kochen.
Ja, Butter und Sahne, das ist, wie soll ich sagen, das Allheilmittel eigentlich. Und mich ärgert, also das ärgert mich wirklich. Butter und Sahne sind beides Produkte, die sind rein. Die sind vom Feinsten. Und Fett ist ein Geschmacksträger. Und schon Oma hat gesagt, die gute Butter. Das war ein Zeichen von, uns geht es gut. Wir können uns etwas leisten. Das haben wir uns verdient. Das war etwas Besonderes. Ich sage, wenn jemand aus Gesundheitsgründen Diät halten muss, ist das traurig genug. Die beste Diät ist eigentlich Maß halten, ganz ehrlich. Und ein gesunder Mensch ab einem gewissen Alter hat keine Modelfigur mehr. Und ein Mann Mitte 40, Ende 40, der hat auch von Natur aus normalerweise keinen Waschbrettbauch mehr. Der kriegt halt ein Kügelchen. Und ich finde, ein Mädchen, weil irgendwann ein Alter kommt, wo du sagst, aha, eine Frau, die darf auch etwas rundlicher sein, dass man es sieht. Nicht so ein Hungerhaken, der da durch die Gegend jagt. Ja? Das mag ich, das ist unnatürlich.
Weil du bist ja ein absoluter Verfechter dieser beiden Produkte. Du sagst, es ist Geschmacksträger und es gehört eben auch dazu, Essen zu genießen mit Butter oder mit Sahne etwas zu verfeinern. Hast du denn einen Lieblingsfernsehkoch eigentlich bei den vielen Köchen, die wir mittlerweile im Fernsehen sehen? Wer ist dein Lieblingsfernsehkoch?
Mein Lieblingsfernsehkoch? Oh, das ist ganz schwer. Ich habe ganz viele von den Kollegen, die ich ehrlich unglaublich lieb habe. Ich mag meinen Alfons Schubeck, weil das ist ein verrückter Bayer. Ich liebe meinen Johann, weil das ist so der Filigran, das ist so die Ballerina unter den Köchen. Ich mag die jungen Kollegen, weil die sehr innovativ sind und menschlich mich aber akzeptieren, wie ich bin und das auf Augenhöhe. Wo ich sehr, sehr gerne essen gehe, ist beim Steffen Hensler in Hamburg. Der einzige, wo ich Sushi essen gehe, weil das macht er wirklich sensationell gut. Das könnte ich jetzt nicht wirklich sagen. Da gehe ich auch eher auf die menschliche Seite. Weil, wann gucke ich Kochsendungen? In den meisten stehe ich selber.
Stimmt, Horst. Und wir sprechen gleich, das müssen wir unbedingt noch machen, über Küchenunfälle. Selbst einem Küchenprofi wie dir passieren die nämlich mal. Bei Laferlichter Lecker stehst du, lieber Horst, mit Johann Lafer nebeneinander am Herd und ihr seid im Wettstreit miteinander mit prominenten Gästen, was das Kochen angeht. Aber du sagst, Johann Lafer ist nicht nur ein Freund, sondern auch ein Lehrmeister für dich. Und der Mann, also Johann, der sammelt ja Küchensterne wie andere vielleicht Ex-Frauen. Gab es denn bei dir nicht mal den Ehrgeiz, auch ein Sternekoch zu werden?
Nein, ganz viele Jahre lang wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ganz ehrlich nicht.
Ach komm.
Nein, bei uns im Dorf, in Rommerskirchen.
Ja, in Rommerskirchen. Ne?
Aber wer hat in Rommerskirchen gehört, der ein Restaurant Sterne hat? Ja? Also der Aral-Atlas, der hatte welche. Nee, ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Als ich dann nachher im Beruf war und hörte, es gibt Sterneköche, dann hat man sich da mal am Rande für interessiert. Es wäre natürlich schön. Jetzt muss ich mal so erklären. Selbstverständlich, wenn ich jetzt eine Auszeichnung bekäme, Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht geehrt fühlen würde und mich sehr freuen würde.
Und wir sprechen jetzt hier nicht von der sauren Gurke, ne?
Nein, aber ich müsste dann auch wiederum zugeben, dass ich diese Auszeichnung nicht verdient hätte für das, was ich in meinem Beruf mache. Weil da bin ich einfach nicht auf dem Level, der es verdient, mit Sternen ausgezeichnet zu werden. Dass ich vielleicht etwas besser kochen kann, als ich manchmal im Fernsehen zeige, ist die eine Sache, weil da weiß ich auch, warum ich da bin, zum Unterhalten. Und dafür ist Johann da, für Sterneküche zu zeigen. Aber trotzdem, das, was die Jungs können, das kann ich nicht. So, und die saure Gurke, naja, also was soll ich sagen, ich bin eigentlich ja fast stolz drauf. Ne?
Kannst du doch mal sagen, ja, wofür ihr die bekommen habt?
Also, die saure Gurke ist eine Auszeichnung, war meine erste Auszeichnung.
Ein Medienpreis für, ja sag's ruhig. Ja,
für den frauenfeindlichsten Fernsehbeitrag aller Zeit, also in dem Jahr. Und naja, Johann musste leider Gottes mit drunter leiden, aber im Prinzip war ich ja schuld. Weil ich habe einer netten Dame, die bei Johann auf der Seite war, irgendwann gesagt, weil sie mich so faszinierte, sie ist für mich eine Nougat-gefüllte Marzipanpraline auf zwei Beinen. Naja, sie wusste, wie ich meine, und die Mediendamen haben mir gesagt,
eigentlich ganz lecker.
Bah, wie fies, wie kann der Herr Lichter ein weibliches Wesen mit einer Praline vergleichen?
Oh, ich glaube, da gibt es schlimmere Vergleiche, oder?
Ja, vor allen Dingen jeder, der weiß, wie gern ich Schokolade mag, Nougat, Marzipan. Also jede Dame, die ein bisschen feminin noch unterwegs ist, wird wissen, dass das ein Lob ist.
Gott sei Dank gibt es ja noch Preise wie der Bart des Jahres. Das ist ja auch letztes Jahr erhalten.
Ja, da war ich auch ganz überrascht, weil es gibt schon einige Bärte, die sind bedeutend interessanter oder verrückter.
Okay, gibt es denn irgendwas, von dem du sagst, das geht gar nicht in der Küche? Also Johann Lafer sagt zum Beispiel, Pfannkuchenteig aus dieser Flasche, ein absolutes No-Go. Gibt es bei dir etwas, von dem du sagst, das sollte man überhaupt nicht machen, wenn man kocht?
Wenn man kocht, ich sage mal so, weißt du, wenn dir das selber lecker schmeckt, dann ist fast alles erlaubt. Das ist ja gleich, wie jeder einen anderen Humor hat. Es gibt ein paar Dinge, die ich einfach nicht mag. Ich mag nicht, wenn man mit Lebensmitteln böse umgeht. Wenn man sie vergeudet, wenn man sie wegwirft, wenn man sie kaputt macht, dann mag ich nicht. Wo ich sehr skeptisch gegenüberstehe, ist dieses dusselige Molekularkochen da, ja, wo auf einmal ein Steak zum Schäumchen geschlagen wird und flüssig ist, wo du sagst, ja, schön, 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 schade, ist dafür wirklich ein Tier gestorben, ja oder nein, und wieso ist ein Steak jetzt Schaum? Das finde ich Schwachsinn, das ist Blödsinn.
Also da liegt doch der Ralf Zacherl ganz richtig, wenn er sagt, Horst Lichter, der genießt wie kein anderer, den ich kenne. Und du musst eben so ein Steak dann auch richtig genießen, so ein richtiges Stück Fleisch dann auf dem Teller haben. Gibt es Küchenunfälle auch mal bei dir?
Ja klar, ich vergesse nie, ich hatte mal eine große Gesellschaft und die hatten bei mir wunderbare Knödel und da macht man natürlich den Knödelteig selber, rollt die Dinger alle und ich schmeiße in den Pott rein und alles ist gut und alles andere ist fertig, ich will die Knödel rausholen. Tja, die waren nicht mehr da, ich hatte eine riesige Kartoffelbrei in dem Pott und das ist dann schon ganz schön komisch, wenn man das alles wirklich dann wegwerfen muss. Oder das Peinlichste überhaupt ist wirklich bei Lafer Lichter passiert, da habe ich ein Soufflé gemacht und das stand im Backofen wie eine Eins und ich hole Johann rüber, um anzugeben und Johann macht die Türe auf. Ja, ich habe noch nie was so schnell klein werden sehen wie das Ding. Das war peinlich.
Lieber Horst, du kochst ja nicht nur im Fernsehen, meistens natürlich mit großem Erfolg, da schrumpft dann wenig, sondern du stehst mit einem kulinarischen Programm mittlerweile auch auf vielen deutschen Bühnen und darüber sprechen wir beide gleich. Horst Lichter, wir lieben dich für deine herzliche und oft auch sehr direkte Art und mit deinem einzigartigen Humor bist du mittlerweile auch auf vielen deutschen Bühnen unterwegs. Wollen wir mal ein bisschen über dein Bühnenprogramm reden?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe ja 2 Jahre gerade hinter mir, mit Sushi ist auch keine Lösung.
Und jetzt kommt das Neue?
Ja.
Kann denn Butter Sünde sein?
Ja.
Also, Horst Lichter unterwegs mit dem Bühnenprogramm. Wie muss ich mir das vorstellen?
2,5 Stunden losgelöst von all den Dingen, die man normalerweise hat, die einen einengen können. Nein, es sind einfach 2,5 Stunden, wo ich auf der Bühne stehe und die Menschen dazu bringe, so zu sein, wie man mal gerne wäre. Einfach frei, das heißt lachen, Spaß haben, mal nachdenken. Und ich stehe auf der Bühne und tue das, was ich am besten kann, erzählen. Ich entführe die Menschen in eine andere Welt. Es sind keine Lügen und es ist auch kein
Comedian-Programm. Aber worüber sprichst du dann? Übers Kochen, über Kulinarisches?
Auch, In diesem Programm zum Beispiel werde ich mich auseinandersetzen mit all den Dingen, die heutzutage in Lebensmittel reininterpretiert werden. Das heißt, ist es aphrodisierend? Ja, nein. Und wenn ja, was passiert und was hat es für Nebenwirkungen? Was ist Molekularküche? Was passiert mit Fett in den Speisen? Werde ich jetzt dick, dünn oder sterbe ich früher? Spannend ist ja, dass wir alle in etwa im Schnitt gleich alt werden. Das ist ja das ganz Spannende. Wir müssen uns nur dieses Leben dazwischen schön machen. Ich erzähle von Dingen, die ich im Urlaub erlebt habe, wo ich dann mal weg durfte. Dominikanische Republik, ein Träumchen.
Hast du mal Ausgang bekommen, ja.
Ja, also wirklich unfassbar, was man da so erlebt hat.
Okay, also diesen unterhaltsamen Horst Lichter, den wir auch schon in den Kochsendungen erleben, sieht man auch auf der Bühne, aber ohne Kochen.
Ja, es wird nur ein ganz kleines bisschen gekocht. Es ist mehr, ich bin kein Comedian im üblichen Sinne. Ich bin kein Kabarettist im üblichen Sinne, weil das sind zwar ehrenwerte Berufe und da muss man auch ein bisschen gelernt haben. Aber es gab früher etwas. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen verloren. Das sind die Geschichtenerzähler. Ich erzähle Geschichten, die wahr sind. Ich erzähle sie überspitzt. Die Menschen lachen Tränen. Sie stehen nachher auf, geben mir Applaus. Wo ich dann auf der Bühne stehe und bin Tränen gerührt, dann Menschen für mich aufstehen, um mir Applaus zu schenken.
Du bist ja jemand, der das auch wirklich noch genießen kann, dieses Feedback eben auch. Und dass du das nicht als selbstverständlich hinnimmst und annimmst, das Feedback des Publikums. Das finde ich ganz schön. Was ist denn dann dein Rezept für eine glückliche Beziehung, weil du kannst das Fernsehpublikum glücklich machen, ja, das Bühnenpublikum und in dritter Ehe mittlerweile auch deine dritte Frau. Also du scheinst da ja auch das Rezept zu haben für privates Glück.
Ja, ich erkläre es mal so. Gut, dritte Ehe hört sich nicht gut an. Mir tut das auch sehr, sehr leid, dass ich zweimal nicht das war und auch die Mädels nicht das für mich waren, wo man hätte sagen müssen, das ist so. Deswegen hatte ich auch Angst, jemals nochmal zu heiraten. Dann habe ich meine Nada kennengelernt, vor 12 Jahren jetzt.
Die in einer Zeit war im Restaurant auch, ne?
Ja, genau.
Hat im Servicebereich.
Richtig. Und Nada war ein tolles Mädel, aber ich habe sie damals gar nicht als Frau betrachtet, sondern als eine hervorragende Mitarbeiterin. War wirklich so. Und dann irgendwann hat man sich sehr viel unterhalten, weil meine damalige Frau hat sich dann umentschieden, einen etwas besser gestellten Herrn zu übernehmen. Bei ihr ist der Mann nach langen Krebsleiden, und sie hat ihn gepflegt, gestorben. Und dann hat man angefangen zu erzählen, weil wir hatten beide Sorgen. Und darüber kam irgendwann der Moment, wo man sagte, hui, das ist aber eine ganz tolle Frau. Und dann hat es sehr lange gedauert, bis wir uns so nahe kamen, dass wir sagten, okay, wir trauen uns, wirklich zusammen zu sein. Das war gar nicht so einfach. Das war eine Zeit, wo es uns physisch nicht gut ging, psychisch nicht gut ging und finanziell war sowieso alles eine Katastrophe. Und dann haben wir beide ganz lange, sehr hart, Tag und Nacht zusammengearbeitet. Es war aber eine wunderschöne Zeit als Paar. Dann kam mein großes Glück, wo man mich fürs Fernsehen gefunden hat, wo ich auf einmal viele finanzielle Sorgen nicht mehr hatte, die ich früher hatte. Und dann passierte etwas, was die wenigsten vielleicht offen aussprechen. Das weißt du auch, Erfolg oder wohlhabend sein macht sexy. Und auf einmal kamen Mädels zu mir, wo ich sagte, alter Schwede, warum kommst du 20 Jahre zu spät? Die dir auf einmal Offerten machten oder dir zeigten, dass sie dich auf einmal ganz toll finden.
Die aber in der schwierigen Zeit natürlich
nicht da
noch
gewesen.
Nicht mal am Horizont zu sichten waren.
Ja, also wirklich, wo ein 20-jähriges Mädel ankommt und sagt, oh, Herr Lichter, ich finde sie aber so toll. Wo du dann sagst, pass mal auf, Kind, hast du irgendwas mit den Augen? Ich bin ein Mann, Mitte, Ende 40. Ich bin nicht hübsch. Ich bin zu dick. Und was du hier erzählst, ist Quatsch. Weil wäre ich ein normaler Malocher wie damals, würdest du mich gar nicht wahrnehmen. Dann aber nicht diesen Verführungen zu verfallen, sondern in diesem Augenblick habe ich an meinen Schatz gedacht, das ist wirklich wahr, wo ich dann gedacht habe, Mann, ist ja ein hübsches Kind, aber guck mal, mein Schatz zu Hause, meine Nada, die liebe ich. Und der würde ich sowas nie antun. Und ich weiß, sie würde mir so etwas nie antun. Man macht sowas nicht. Das war für mich klar, dass ich sage, ich möchte mit der Frau mein Leben verbringen.
Oh, diese schönen Liebeserklärungen am Sonntagmorgen, die sind ja fast so schön wie deine Butter in den Töpfen beim Kochen. Wir gehen in die letzte Runde mit meinem Gast des Tages heute, mit Horst Lichter. Und wir haben hier wirklich schon viel Spaß gehabt. Und das schreibt auch Marie, das finde ich ganz nett, weil sie hat so eine schöne Formulierung gefunden. Sie sagt nämlich, Horst Lichter ist ein wirklich lebender Sonnenstrahl. Sein Humor ist Sahne für die Seele. Und der Mann ist eben auch noch engagiert. Und wir wissen das ja alles, es gibt zurzeit viele Orte,
auf dieser Welt, an dem die Lebensbedingungen zurzeit recht schwierig sind. Ganz nah bei uns in Deutschland natürlich Hochwasser in Görlitz oder die Brände in und um Moskau. Und Horst Lichter, du bist mit der Welthungerhilfe an einem Ort gewesen, an dem es auch nicht leicht ist, für die Menschen zu leben, nämlich in Madagaskar. Was hast du dort erlebt?
Ja, das war eine Reise für mich, die noch mal mehr Demut hat in mein Leben einkehren lassen, wie ich sowieso schon habe. Ich muss die Vorgeschichte kurz erzählen. Man fragte mich, ob ich in einer Fernsehsendung für Spendenaufrufe bereitstehen würde für die Welthungerhilfe. Daraufhin habe ich gesagt, nein, weil ich nicht weiß, wo geht's hin, was passiert. Daraufhin kam relativ schnell der Vorschlag von deren Seite, okay, such dir aus, wohin, überzeug dich. Dann kam Madagaskar, weil Madagaskar hat nach außen hin nicht den Anschein, dass es da arm ist, weil man sagt immer, Land, wo der Pfeffer wächst, wunderschön, Ananas, alles toll. Aber so eine unfassbare Armut hat man da eigentlich nicht hier in Deutschland im Kopf. Da bin ich hingeflogen und ich muss sagen, so arm konnte ich mir nicht wirklich vorstellen. Man sieht viel im Fernsehen, man liest viel, man sieht Bilder. Aber da wir heute überschüttet werden von den Medien, von allen möglichen Eindrücken, hakt man die auch relativ schnell wieder ab. Wenn man dann aber da ist und mit den Menschen mal 8 Tage oder 10 Tage lebt, unter diesen Verhältnissen, und dann merkt...
Das hast du dann auch gemacht, oder?
Ja, das war ganz wichtig für mich, weil ich muss immer überzeugt sein, wenn ich so etwas mache, dann muss das auch stimmen. Dann möchte ich auch wissen, kommt das dahin? Hilft man diesen Menschen? Wenn ja, wie hilft man diesen Menschen? Weil ich bin jemand, der sagt, füttern ist falsch. Helfen zur Selbsthilfe ist wichtig. Essen geben nach einer Katastrophe, ja. Aber nicht die Menschen dazu erziehen, dass sie warten darauf, dass wieder von irgendwo Essen kommt.
Was brauchen denn die Menschen in Madagaskar? Woran mangelt es am meisten?
An Bildung. Es ist tatsächlich immer wieder das Gleiche, dass Bildung dazu führt, dass man sich selber besser durchs Leben bringen kann. Das heißt, sie haben auf der einen Seite ein Paradies an Land, was aber ausgebeutet wurde über viele Jahrzehnte von Menschen aus anderen Ländern, die da nur weggeholt haben. Die wissen aber nicht, dass man anbauen kann, andere Gemüse, wie man das pflegt. Aber trotzdem haben die natürlich immer wieder Probleme. Kaum haben sie irgendwo ein Feld vernünftig bestellt, es steht kurz vor der Ernte und es kommt wieder eine Naturkatastrophe, die das alles zerstört. Desto gebildeter aber die Menschen sind, desto mehr kann man sich helfen, dass sie Wasser abkochen, wie sie mit ihren Kindern umgehen, damit die Sterblichkeitsrate bei den Kindern nicht mehr so groß ist. All diese Dinge sind wichtig und dafür werden Menschen von da geschult. Es werden nicht nur Lehrmeister von hier dahin geschickt, die denen das sagen, sondern diese Menschen gehen hin von hier, bilden da aus, bauen mit denen Krankenhäuser, wo die Mütter hingehen können, kostenlos. Es werden Ärzte bezahlt. All diese Dinge, und das ist ganz wichtig.
Horst Lichter, du bist jemand, der anderen die Augen öffnen kann, für das eigene Glück, auch im Kleinen, auch ein großes Glück zu empfinden. Was macht dich denn glücklich?
Andere glücklich zu machen, ist wirklich
wahr. Das ist tatsächlich so, ne?
Ja, ist wirklich so. Ich habe mir viele Wünsche und Träume erfüllt, als es mir finanziell besser ging. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Ganz im Gegenteil, weil ich denke, würde jeder andere auch machen. Ich habe mir Dinge geleistet, wo ich als junger Mann von geträumt habe.
Dein Moped hast du dir endlich mal gekauft.
Ja,
ne?
Die Motorräder, ein schönes Auto. Aber ganz ehrlich, auch wenn das sich blöd anhört, aber dieses Träumen davon ist 1000-mal schöner, als sich das zu erfüllen. Natürlich genießt man das dann mal. Natürlich hat man das mal. Aber ganz ehrlich, und das ist jetzt mein Lebensziel, woran ich jetzt arbeite, zu sagen, das schöne kleine Häuschen, man muss nicht mehr all das haben. Nette Menschen, Freude machen, essen, trinken und alles ist gut. Das reicht.
Da hat doch dein Kollege Tim Melzer recht, der sagt, Horst ist wie ein alter Indianerhäuptling, irgendwie weise. Jetzt hast du am Anfang des Gesprächs angedeutet, dass es immer wieder so Brüche natürlich auch gegeben hat in deinem Leben. Aber du hast gesagt, du wirst jetzt bald 50 und dann gibt es auch einen Bruch wieder oder eine neue Tür, die du öffnest. Wohin geht denn dann die Reise?
Die Reise geht dann tatsächlich in dieses kleinere Häuschen, ein kleines Haus, wo man das hat, was man braucht für ein tägliches Leben, was man sauber machen kann, auch wenn man alt ist mit seinem Schatz. Mhm. Ich brauche kein Schloss, ich brauche nicht noch größere Grundstücke, ich brauche nicht noch mehr Garagen, sondern ich werde mich von sehr vielen Sachen trennen. Ich werde gucken, dass ich damit andere Menschen glücklich machen kann. Ich selber werde vielleicht irgendwann gar keinen gastronomischen Betrieb selber mehr haben, aber ich möchte anderen dann helfen, dass sie ihre Vorhandenen richtig auf Vordermann bekommen.
Okay. das klingt so ein bisschen nach Ballast abwerfen.
Ja, ganz genau. Dankeschön.
Wir senden ja an einem Sonntag. Ne? Ja. Hast du denn sowas wie einen Lieblingssonntagsbraten?
Ja, der ist aber auch wieder sehr, sehr einfach.
Macht ja nichts, sag
ein
mal.
Ein Hackbraten. Ich liebe einen Hackbraten.
Falscher Hase heißt
ja,
das, oder?
Ja, eine falsche Hase. Innen drin mit den Eiern. Und dann hat die Hackte schön gemacht. Dazu lecker. Ein braunes Bratensauce, frische Salzkartoffelchen und Kopfsalat mit einem Essig- und Öldressing.
Dann ist der Horst glücklich. Gibt's denn was du eigentlich nie essen würdest?
Austern.
Ganz
ich mag keine Austern. Das ist eine Dschungelprüfung. Die leben noch, die Tiere. Die sehen schwabbelig aus. Die sind im Mund schwabbelig. Nee, muss ich nicht haben.
Lieber Horst, es war schön, es war zu kurz und vielen Dank. Das nächste Mal wieder
Dankeschön.
Am Herd oder wo auch immer.
Sehr, sehr gerne und pass auf dich auf
du
Kindchen.
Auch. Ja.
Ich wünsche euch was.
Lass
Tschüss,
dir gut gehen. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.